Hallo und herzlich willkommen bei Kardiologik. Ich bin Dana.
Ich bin Dominik.
Heute geht es um den Umgang mit Blutverdünnung vor Operationen, also vor nicht-kardialen Operationen. Das ist ja eine Frage, die man im klinischen Alltag relativ häufig gestellt bekommt. Soll eine Antikoagulation oder eine Plättchenhemmung vor einer Operation abgesetzt werden? Muss sie abgesetzt werden? Und dazu ist vergangenes Jahr eine neue Leitlinie von der DGK erschienen. Und damit ihr euch durch diese Leitlinie nicht durcharbeiten müsst, wollen wir heute die wichtigsten Empfehlungen zusammenfassen anhand von ein paar Fallbeispielen. Starten wir gleich mit dem ersten Beispiel. Ihr bekommt einen Anruf von einer Thoraxchirurgin. Es soll eine Operation, eine Lungenteilresektion durchgeführt werden. Es ist aber aufgefallen, dass der Patient ASS und Clopidogrel einnimmt. Die Frage, kann die Blutverdünnung abgesetzt werden?
Letztendlich muss man da erstmal das Blutungsrisiko abklären. Das ist die allererste Frage noch, bevor man sich anschaut, wann wurde der Patient kathetert, warum hat er die duale Plättchenhemmung. In der Leitlinie gibt es bezüglich des Blutungsrisikos eigentlich eine ganz gute Tabelle. Man unterscheidet da Operationen mit niedrigem Blutungsrisiko, mit geringem und eben Operationen mit hohem Blutungsrisiko. Nun mal, um ein paar Beispiele zu nennen. Niedriges Blutungsrisiko haben zum Beispiel Katarakt, Glaukom-OPs oder Zahneingriffe, auch Endoskopien ohne Biopsien oder Resektion. Dann ein geringes Blutungsrisiko hat in der Abdominalchirurgie zum Beispiel eine Cholezystektomie oder Hernien-OPs oder auch eine Dickdarmresektion. Auch so kleine orthopädische Eingriffe wie eine Arthroskopie oder Hand-Fuß-Operationen zählen zu den Operationen mit geringem Risiko. Und um nochmal zur Endoskopie zu kommen, eben eine Gastroskopie oder eine Koloskopie mit Biopsie oder Resektion. Hohes Blutungsrisiko ist dann in der Abdominalchirurgie so Eingriffe wie Pankreasresektionen, Leberresektionen, dann in der Thoraxchirurgie Lungenresektionen, dann große orthopädische Operationen und in der Gefäßchirurgie zum Beispiel Operationen vom abdominellen Aortenaneurysma. Letztendlich gehören da noch viele mehr Operationen dazu. Das muss man sich am besten mal in der Leitlinie anschauen. Wichtig ist eben die Unterteilung in niedrig, geringes und hohes Risiko.
Das heißt, du hast jetzt ja gesagt, Dominik, Lungenteilresektion, hohes Blutungsrisiko. Kann ich dann jetzt meinen ASS und das Clopidogrel einfach absetzen?
Da müssen wir jetzt natürlich klären, wie ist das Ischämie-Risiko bei der Patientin? Warum hat sie die duale Plättchenhemmung? Also das Clopidogrel lässt ja schon vermuten, dass es eher ein elektiver Eingriff war und kein Infarkt.
Genau, also bei Blick in die Akte bestätigt sich, der Patient hat vor 3 Monaten bei instabiler Angina pectoris eine Choro bekommen und dabei wurde ein DE-Stent in den Riva implantiert.
Okay, wenn es jetzt wirklich länger als 3 Monate her war und kein akutes Coronarsyndrom, dann kann man mit ruhigem Gewissen sagen, dass das Clopidogrel vor OP abgesetzt werden kann, und zwar 5 Tage vorher. ASS hingegen sollte durchgenommen werden.
Und was wäre jetzt, wenn der Patient zum Beispiel Prasugrel nehmen würde?
Bei Prasugrel würde man eine Pause von 7 Tagen vorher empfehlen und bei Ticagrelor von 3 bis 5 Tagen.
Was wäre jetzt aber, wenn der Patient vor 2 Monaten im Rahmen von einem Infarkt seinen Riva-Stent bekommen hätte?
Da hätte der Patient dann Kriterien für ein hohes Ischämie-Risiko bzw. für Gefahr von einer Stentthrombose erfüllt. Und da müsste man die Situation anders bewerten. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was die Kriterien für ein hohes Ischämie-Risiko und eine Stentthrombose sind.
Also ein hohes Ischämie-Risiko besteht bei Patienten, die halt ein ACS innerhalb der letzten 3 Monate hatten, die ein elektives Stenting innerhalb des letzten Monats hatten. Bei diesen darf dann die duale Plättchenhemmung unter keinen Umständen abgesetzt werden. Und ein hohes Risiko für eine Stentthrombose besteht, wenn ein Patient schon mal eine Stentthrombose in der Vorgeschichte unter Plättchenhemmung hatte, wenn die EF unter 40% beträgt, wenn ein schlecht eingestellter Diabetes vorliegt, wenn die Nierenfunktion stark eingeschränkt ist oder wenn eine sehr komplexe PCI durchgeführt wurde, also zum Beispiel sehr stark verkalkte Läsionen, eine Hauptstammintervention oder wenn anderweitig sehr komplexe Interventionen durchgeführt worden sind. Das heißt ja, bei unserem Patienten haben wir jetzt sowohl ein hohes Blutungsrisiko bei der OP als auch ein hohes Ischämie-Risiko. Wie geht man dann weiter vor?
Also bei nicht zeitkritischen Operationen, die sollte man auf alle Fälle verschieben. Und bei zeitkritischen OPs empfiehlt die Leitlinie ein Bridging mit Glykoproteinen 2B3A-Antagonisten wie Tirofiban. oder die vorübergehende Gabe von Cancrelor, was aber zum Beispiel bei uns gar nicht in der Apotheke vorrätig ist.
Also das heißt nochmal zusammenfassend, wie geht man vor? Zuerst überprüft man das Blutungsrisiko, dann überprüft man das Ischämie-Risiko und dann überprüft man, ob die OP zeitkritisch ist.
Und zu diesem Thromboserisiko nochmal kann man sich merken, also das ACS, da ist die Grenze 3 Monate. Vor dem Ablauf der 3 Monate sollte ich auf keinen Fall die duale Plättchenhemmung absetzen oder eben die Kriterien für diese hohe für die Stentthrombose und auch beim elektiven, wenn eine PCI weniger als 4 Wochen her ist. Also für einen elektiven Eingriff kann man sagen 1 Monat die Grenze, fürs ACS ist 3 Monate die Grenze.
Also wir reden hier wirklich von den absolut kritischen Grenzen. Normalerweise wäre ja 1/2 Jahr bei elektiv und 1 Jahr bei Infarkt. Also das sind wirklich die Untergrenzen, die nicht ersatzlos sozusagen unterschritten werden dürfen.
Genau, nach den 4 Wochen ist es auch beim elektiven eine Klasse 2a Empfehlung und beim ACS nach 3 Monaten auch nur eine Klasse 2b Empfehlung.
Dann kommen wir jetzt zum nächsten Fall. Es ruft uns ein Kollege von der Chirurgie an, es soll ein Abszess gespalten werden. Der Patient nimmt aber nach einer elektiven PCI vor 5 Monaten ASS und Clopidogrel ein. Wie gehen wir jetzt hier vor?
Da ist eigentlich die Antwort relativ einfach, weil eine Abszessspaltung hat ein geringes Blutungsrisiko und deswegen kann man empfehlen, dass die duale Plättchenhemmung weitergegeben wird, auch wenn die 6 Monate bald vorbei sind. So, jetzt ist 17.35 Uhr, du packst deine Tasche und das Telefon klingelt. Und da ist nochmal der Kollege aus der Allgemeinchirurgie da, der braucht ein ganz dringendes Konsil. Der hat noch einen Fall. Und zwar eine 70-jährige Patientin, die nimmt Xarelto ein und soll eine Whipple-Operation natürlich morgen bekommen. Was empfiehlst du dem?
Also, auch hier, erste Frage, liegt bei der OP ein hohes Blutungsrisiko vor? Bei einer Whipple-OP nehme ich an, als Kardiologin auch, ja, wahrscheinlich schon ein ziemlich hohes Blutungsrisiko. Und dann ist die zweite Frage, wie hoch ist denn das Risiko für Thrombembolien? Und da ist natürlich die Frage, was ist die Indikation für das Xarelto? Dann schauen wir in die Akte und sehen, die Patientin hatte vor 4 Jahren eine tiefe Beinvenenthrombose und eine Lungenembolie. Wenn jetzt bei der Patientin zusätzlich keine Risikofaktoren vorliegen dafür, dass sie wieder Embolien bekommt, also wie zum Beispiel schwere Thrombophilien, dann kann man wahrscheinlich tatsächlich Xarelto in diesem Fall für die Operation absetzen, also sprich 48 Stunden vor und 48 Stunden nach der Operation. Was man unheimlich häufig sieht in solchen Situationen, ist, dass dann gebridged wird, also dass NOAC eben abgesetzt wird und dann wird stattdessen vorübergehend ein unfraktioniertes oder niedermolekulares Heparin gegeben. Und das ist eigentlich so eine der Quintessenzen von der Leitlinie, nicht bridgen in so einem Fall. Einfach pausieren für die OP, kein Bridging. Das Bridging macht nur mehr Komplikationen.
Und was würde man jetzt machen, wenn die gleiche Patientin kein Xarelto, sondern Marcumar einnimmt?
Dann sollte einfach für die perioperativen Tage ein niedriger INR angestrebt werden. Oder in der Realität sieht es ja dann meistens so aus, dass Marcumar einfach 5 Tage oder 1 Woche vor der Operation abgesetzt wird, was ja bei einem niedrigen Thromboserisiko vertretbar ist.
Okay, und dann vergessen wir jetzt mal die ganze Vorgeschichte mit der Lungenembolie, sondern die Patientin, oder du liest es in der Akte, sagt, ich habe eine mechanische Herzklappe. Also dann hat ihr von meinem Verständnis her jetzt ein eher hohes Thromboserisiko. Wie geht man dann vor?
Also in dem Falle darf, bzw. soll, muss man dann tatsächlich mal ausnahmsweise noch bridgen. Also mit unfraktioniertem Heparin oder niedermolekularem Heparin. Es ist tatsächlich so, man hat ja gelernt, bei mechanischen Herzklappen darf man nur Marcumar als orales Antikoagulans geben und nur Heparin und eben nicht niedermolekulares Heparin, aber die Leitlinie führt es tatsächlich so auf, man darf niedermolekulares Heparin geben. Aber tatsächlich ist es so, dass es gar nicht viele Indikationen gibt, noch zu bridgen. Neben den mechanischen Herzklappen, bei denen ja die mechanische Mitralklappe ja auch ein deutlich höheres Thrombembolierisiko birgt als die mechanische Aortenklappe, neben denen gibt es noch ein paar wenige weitere Kriterien für ein sehr hohes Thrombembolierisiko. Das sind Thrombus im linken Ventrikel, Vorhofflimmern mit hohem Schatz-Vascor, eine Thrombose oder Embolie mit hohem Rezidivrisiko, also zum Beispiel bei erheblichen Thrombophilien wie Protein C oder S-Mangel oder ein Schlaganfall in den letzten 3 Monaten. Bei letzterem, also wenn die Patientin einen Schlaganfall in den letzten 3 Monaten gehabt hätte, sollte man versuchen, ob man die Operation auf mehr als 3 Monate verschieben kann. Und eben bei Thrombose oder Embolie ist allein für sich genommen kein hohes Risiko, sondern nur, wenn die Patienten zusätzlich eine Thrombophilie haben. Und nur dann wird noch gebridged. So, wieder zurück zu unserer 70-jährigen Patientin. Was wäre, wenn sie Markomal nicht wegen einer mechanischen Herzklappe und auch nicht wegen einer Embolie, sondern wegen Vorhofflimmern nehmen würde?
Letztendlich würde ich dann anhand des CHAD-SWAS-Scores einschätzen, wie hoch die Schlaganfallgefahr ist. In der Akte von der Patientin sieht man dann, okay, die hat auch aktuell Vorhofflimmern, aber sonst hat sie keine relevanten Vorerkrankungen, die in den CHAD-SWAS-Score einfließen, und sie hat insgesamt dann hier zwei Punkte, einmal das Geschlecht und einmal das Alter von 70 Jahren. Zwei Punkte ist letztendlich ein niedriges Risiko. Dann würde man empfehlen, dass Markomar pausiert wird und auch hier nicht gebridged wird.
Okay, selbe Patientin, hatte aber schon einen Schlaganfall, hat eine arterielle Hypertonie, einen Diabetes und eine KHK, also einen CHAD-SWAS-Score von 6 Punkten. Hat aber im Moment Sinusrhythmus. Was jetzt?
Da muss man jetzt natürlich schauen, wo ist die Grenze zwischen niedrigem Schlaganfallrisiko und hohem Schlaganfallrisiko. Da gibt es nicht so wirklich eine Grenze. In der Literatur stößt man häufiger auf den Punktwert 5. Also hat die Patientin dann ein hohes Risiko für einen Schlaganfall. Da würde man auch empfehlen, dass sie eben das Markoma weglässt. Und hier kann man ein Bridging erwägen.
Ob die Patientin in dem Moment Sinusrhythmus hat oder Vorhofflimmern, spielt letztendlich eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist eben der CHAD-SWAS-Score. Aber ganz klar sind die Empfehlungen hierbei auch nicht.
Im nächsten Fall ist es jetzt so, dass unsere Patientin Xarelto wegen Vorhofflimmern einnimmt und sie einen CHAD-SWAS-Score von 4 Punkten hat. Geplant ist jetzt eine Cholezystektomie.
Also Cholezystektomie hat eben laut der Leitlinien mäßiges Blutungsrisiko. Ob das dann tatsächlich so ist oder nicht, müssen uns natürlich auch die Kollegen und Kolleginnen von der Chirurgie sagen. Das heißt, in dem Falle mit einem NOAC würde man das NOAC am Tag vor der Operation pausieren. Ist auch egal welches, ob es eines ist, das man ein- oder zweimal am Tag nimmt. Und am OP-Tag selbst kann man es gegebenenfalls abends wiedergeben. Spätestens sollte man es aber am nächsten Tag wiedergeben. Dann jetzt mal ein komplett anderes Szenario. Unsere Patientin stellt sich beim Zahnarzt vor, weil ein Zahn gezogen werden soll, und zwar noch heute. Heute Morgen hat sie natürlich nicht gefrühstückt, das wusste sie, und hat deshalb auch heute Morgen ihr Xarelto und ihre anderen Morgentabletten nicht genommen. Aber gestern hat sie Xarelto noch genommen. Ist das jetzt ein Problem?
Nein, das ist natürlich nicht schlimm. Letztendlich muss es natürlich die Zahnärztin oder der Zahnarzt entscheiden, aber laut der kardiologischen Leitlinie soll sogar das NOAC dafür nicht pausiert werden.
Okay, jetzt haben wir über das Management vor oder nach nicht kardialen Operationen gesprochen. Wie ist es denn eigentlich bei einer Schrittmacheroperation?
Also bei Schrittmacher- und Defi-Operationen machen wir es so, dass wir Markoma weitergeben. Es sollte auf keinen Fall gebridged werden, weil Heparin mehr Blutungskomplikationen macht, als wenn man es weitergibt, das Markoma. Ziel INR zwischen 2 und 2,5. Wenn die Patienten NOAC einnehmen, dann sagen wir immer, dass sie am Tag der Operation früh nicht nehmen sollen. Ein bisschen kann man es natürlich abhängig machen, auch von so Dingen wie jetzt der Nierenfunktion. Wenn die schlecht ist, dann kann man auch mal sagen, dass am Vortag schon nicht eingenommen werden soll.
Genau, also es ist auch tatsächlich so, das Thema mit der oralen Antikoagulation vor und nach OPs ist relativ komplex. Wir haben jetzt versucht, das möglichst einfach darzustellen. Wenn man es genau machen möchte, was man natürlich sollte, muss man insbesondere auf die Nierenfunktionen schauen. Da gibt es auch eine Übersicht in der Leitlinie. Also im Zweifelsfalle würden wir darauf verweisen. Und letztendlich ist das Weitergeben oder Pausieren von Antikoagulantien oder Plättchenhämmern immer eine Einzelfallentscheidung. Also es gibt da nicht pauschale Antworten. Deshalb, wir haben jetzt einfach ein paar Fallbeispiele besprochen, aber im Einzelfall muss man immer das Ischämie- und Blutungsrisiko gegeneinander abwägen. Dann hoffen wir, dass es euch heute wieder gefallen hat, und wir freuen uns wie immer über Fragen, Feedback und Kritik.
Und folgt uns auf Facebook und Instagram und bleibt uns gewogen.
Bis zum nächsten Mal.